Ja, wir fangen mal an, wir erklären es später.
Licht runter.
Können wir das Licht hier auf der Bühne ausmachen?
Once upon a time, when I was just a boy, I found something nice, filling my heart with joy. Folks creating art out of passion for machines, filling holes in their lives, or so it seems. I wanted to be a part of it so bad. Hope to feel something I've never felt. Later in my life, I learned the skills I need. Coded effects, made tunes as good as Reed. I wanted to take part in every competition. Old school, new school, coder and graphician. I fell in love with the demo scene. Be creative. See my work on the big screen. At Breakpoint, I submitted all the entries I made. Hoped that winning would make my everlasting pain fade. The compost started. I read every single slide. But Partymeisterbug had my prods disqualified! I bragged so much! Such a disgrace! Couldn't stand the shame! Put a mask on my face!
Testing. 1, 2, 3.
Silence. Order. What does one do when failed in life? Become a politician and destroy what others like. So here is the plan I will stick to. Win the election, my takeover is overdue. Once I have political power, no more burn water at the outdoor shower.
Hallo alle, herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Demo-Show. Das ist Kupe.
Das ist Urs.
Und wir sind von der Demoszene.
Genau.
Was ihr jetzt gerade gesehen habt, ist eine sogenannte Demo, sprich eine nicht interaktive, Computergrafik-Geschichte. Und im Speziellen war es eine Invitation, also eine Demo, die einlud zu einer Demo-Party. Denn eine Demo-Party ist sowas wie das hier, nur halt, dass es primär ausschließlich um Demos geht. Und es gibt Competitions und Leute releasen ihre Demos. Und um darauf hinzuweisen, macht man auch wieder eine Demo, die man bei einer anderen Party released.
Ja, am besten eine, die so ein bisschen weiter vorher ist und so. Ja. Und also man hat zum Beispiel gesehen, sie haben gesagt, sie haben Platz für 1000 Leute. Es sind dann halt auch so irgendwie 900 oder so da gewesen. Und wenn man guckt, wie viele Releases es da jetzt auf der Revision gab, die waren Ostern. Ich glaube, es waren so 700. Also die Rate an der Teilnahme ist relativ hoch. Also wenn man da hinkommt, es gibt natürlich so Competitions, wo es relativ einfach ist, ein Release zu machen, zum Beispiel in der Fotocompo oder Ähnlichem. Aber prinzipiell geht es halt ums Mitmachen und die Leute, die da sind, sind entweder aktiv oder waren halt mal aktiv und kommen noch zum Leute treffen und saufen. Aber im Wesentlichen geht es halt um das Machen und darum dreht sich halt alles.
Ja, was haben wir jetzt als erstes?
Ich habe keine Ahnung.
Nachdem ihr jetzt wisst, Revision ist die größte Demo-Party der Welt, findet in Saarbrücken statt an Ostern und wir haben viele Releases von dort und auch noch viele Releases von woanders. Sollen wir mit UFDD anfangen? Das ist schon von letztem Herbst, ich glaube von der Function-Demo-Party in Ungarn, eine Demo. Sprich, also wenn wir von Demo reden, reden wir immer von etwas, das nicht größenbegrenzt ist in der Competition. Da geht es nur darum, mit dem Computer etwas möglichst Großartiges zu erzeugen. Gleich sehen wir dann auch noch Releases, die in bestimmten größenbegrenzten Kategorien arbeiten oder auf obskuren Plattformen. Aber das ist jetzt erstmal etwas, das auf einem beliebigen, ganz normalen Rechner unter Windows läuft. Die Bedingung ist normalerweise, es muss auf einem out-of-the-box installierten Windows laufen. Und das ist von United Force und Digital Dynamite. Und laut, ja.
Können wir das Licht an der Bühne wieder ausmachen, bitte? Danke. Und im Saal bitte das Licht auch aus. Dankeschön. We'll be right back.
Das war jetzt sehr, sehr bunt und schnell geschnitten und sehr beeindruckend, da bei jedem Beat quasi neuer Inhalt auf dem Bildschirm war. Der Mensch, der das macht, SliceBy aus Ungarn, ist dafür bekannt, dass er das Demo-Tool, das er benutzt, einfach vollkommen vergewaltigt. Und wenn man auf seinen Bildschirm guckt, sieht man, dass alles voll mit bunten Klötzchen ist und er einfach immer weiter Content hinzufügt, bis es ihm gefällt. Aber es gibt da jetzt nicht irgendwie eine Maxime, die einen dazu zwingt, in einer Demo-Kompo möglichst viel Zeug reinzuquetschen. Wir können jetzt als Kontrast etwas zeigen.
Ja, etwas, das...
Das mit viel weniger Farben und viel weniger viel trotzdem total großartig ist. Emix von Epoch. Epoch. Das ist irgendwie 3 Megabyte groß oder so. Also groß.
Okay.
Ihr seid in den seltenen Genuss gekommen, den nicht viele Leute haben, diese Demo live von der echten Hardware und nicht durch einen Videocodec komprimiert zu sehen. Denn wie ihr vielleicht gesehen habt, sind da lauter diese künstlichen, nicht exakt Videocodec-Artefakte, die wirklich einfach einen jeden beliebigen Videocodec zum Frühstück essen. Also wenn ihr es auf YouTube anguckt, könnt ihr es mehr oder weniger vergessen.
Da bleibt halt nichts mehr übrig.
Ja. Das ist auch extra absichtlich und eine Kunstform. Also alles, was wir bisher gezeigt haben, war größenunbegrenzt. Also oder normalerweise gibt es so Limits wie, eine Demo darf nicht größer als 100 Megabyte sein, aber die Soundtracks sind meistens einfach MP3-Dateien und das, was gerendert wird, ist mehr ein echtzeitgerendertes Musikvideo zu der Musik. Beziehungsweise es hat natürlich einen artistischen Inhalt selbst.
Ja, genau. Die Demoszene ist ja sonst vor allem bekannt für irgendwie kleine Dinge und bei denen man sich dann fragt, das geht ja eigentlich gar nicht so klein. Und wir fangen jetzt mal an, ein 64K zu gucken. Das heißt, wir haben eine Executable-Datei, die wir ausführen werden gleich, die kleiner als 64 Kilobyte ist. Also man sieht hier, wir haben es nicht ganz voll bekommen, ist der übliche Scherz, den man macht. Genau, der Vergleich mit der Größe von einem Screenshot ist halt auch das Interessante immer. Also, das heißt, das enthält den Synthesizer, der die Musik macht, dann irgendwie so eine Art MIDI-ähnlich die Musikdaten, es enthält einen Renderer und alles, was man eben zum Animieren braucht.
Und den gesamten Inhalt.
Genau.
Ja. Und der typische Vergleich ist, wenn man Microsoft Word aufmacht, ein leeres Dokument öffnet und das speichert, dann ist das 64 Kilobyte groß. Also das ist das, was wir jetzt...
Inzwischen ist es wahrscheinlich auch größer.
Das könnte sein. Ja. Okay, das ist jetzt von einer Demo-Party, die Under Construction heißt und auch in Deutschland stattfindet, nämlich gleichzeitig mit dem Kongress. Das ist der Grund, weswegen wir nie zum Kongress kommen. Da haben wir das hier. Genau.
Können wir das Licht wieder aus, bitte? We'll be right back.
Ja, 64 Kilobyte. Also das kann man in einem leeren Word-Dokument machen, wenn man, wenn man ganz vorsichtig in Word rumklickt. Dann machen wir mit 4K weiter vielleicht?
Ja.
Ja, also es gibt die typischen Kategorien, die es für größenbegrenzte Demos gibt, ist, es gibt die Demo-Kombo, die nicht groß begrenzt ist, dann gibt es 64 Kilobyte, 4 Kilobyte und dann in manchen Partys noch 1 Kilobyte und manchmal noch kleiner, 256 Byte und so weiter. Ich glaub, wir können jetzt einfach mal diese Größenleiter runtergehen, damit man so einen Vergleich hat, was denn in welcher Größe möglich ist. Als nächstes ist jetzt halt der Gewinner der 64, der 4 Kilobyte Competition von der Revision Demo Party diesen Jahr hier dran. Licht wieder aus? In 4 Kilobyte ist zum Beispiel meistens kein Platz für einen Ladebalken.
Ja. Zum Beispiel war hier offenbar auch kein Platz, um den Mauscursor zu verstecken, den muss ich dann irgendwo hin tun.
Ja, das muss ich jetzt ein bisschen vorberechnen. In 4 Kilobyte kann man nicht speichern. Was man nicht speichern kann, muss man vorberechnen. Ja, wie ihr gemerkt habt, lief das Ganze selbst auf der Grafikkarte, die wir hier drin haben, nicht völlig flüssig. In 4 Kilobyte hat man halt wirklich ausschließlich die Größe im Hinterkopf. Wenn man die Wahl hat zwischen einem schnellen Algorithmus und einem kleinen Algorithmus, nimmt man immer den kleinen Algorithmus. Und wir haben hier leider nur einen Titan Black drin, das heißt, es läuft nicht völlig flüssig. aber jetzt können wir in der Größenleiter noch ein Stück weiter runtergehen. BLCK 4777.
Das läuft nicht.
Das läuft nicht? Ah, verdammt.
Nee, WebGL-Krams habe ich nicht.
Ja, okay. Mhm. Ja. Das 1K, das wir jetzt eigentlich hätten gerne zeigen wollen, ist in WebGL geschrieben, also JavaScript, WebGL. Und das funktioniert prinzipiell immer ganz gut auf den Demo-Partys. Das Problem ist, dass sich die Browser so schnell entwickeln. Man nennt es das JavaScript von letzte Woche-Problem. Das schlicht und ergreifend manchmal eine Woche später diese Demos nicht mehr gehen, weil einfach die Browser, die Tricks, die man benutzt, um sie in 1K zu quetschen, dass man irgendwie den JavaScript-Quelltext in einem PNG ablegt und dann das einfach die Binär Daten als Text interpretiert, dass es dann irgendwann plötzlich nicht mehr geht. Und das war von letzten Sommer. Aber wir haben noch kleinere, nämlich Tiny Intros.
Genau, die haben wir jetzt allerdings nur als Video, weil die ganz kleinen, die laufen halt nur auf DOS. weil man halt auf Windows in 256 Byte halt einfach wirklich kein Fenster aufmachen kann.
Doch, man kann exakt ein Fenster auf und dann gleich wieder zumachen.
Okay, immerhin.
Ja. In DOS hingegen, wenn man eine DOS.com-Datei schreibt, fällt man halt mit dem Instruction Pointer in seinen Code rein, hat an der Adresse A000 den Framebuffer liegen und fängt einfach an zu malen. Nicht nachdenken, einfach malen.
Ramis? Ja.
Ja.
Ja, genau. Also, wie man sieht, Sound ist halt natürlich nicht in 256 Byte.
Aha, warte ab. Also nicht in diesem Release, nein. Also 256 Byte ist durchaus genug, um es auswendig zu lernen.
Ja, und offenbar, um so eine Art Dramaturgie noch zu haben.
Ja, und das ist dann durch. Man kann die auch in DOSBox ausführen. Man kann ja auch in DOSBox ausführen normalerweise. Das Problem ist, dass in DOSBox 2 der Register anders initialisiert sind als unter normalem DOS. Und manche dieser Dinge gehen halt davon aus, dass da irgendwie 0 drin steht oder nicht 0 drin steht. Und dann gehen sie meistens nicht. Ja. Zum Vergleich, also das war jetzt Intermediate Railways, das gewann ganz knapp die 256 Byte Competition in irgendeiner polnischen Party. Und jetzt gibt es seit letztem Jahr einen Franzosen, der zwar als Person, sagen wir mal, etwas kompliziert ist, aber unvorstellbar gute Sachen 256 Byte macht. Und zwar dies.
Wow. Das hat Sound. Ja, okay, vielleicht hast du auch schon Sound.
Irgendwann hatte ich gesehen, das ist ja mit Sound. Ja, er hat halt eine tatsächliche 3D-Voxel-Engine geschrieben.
Aber.
Ja, der Einwand aber ist vollkommen korrekt.
Ja, genau. Ja, schauen wir der Vollständigkeit halt.
Ja, vom selben Menschen auf einer anderen Party, er liest dies hier. Und jeder einzelne dieser Effekte, also sowohl die Tatsache, dass er oben Schrift rendert, als auch das Starfield als auch das Schachbrett wäre für 256 Byte schon durchaus so, dass man damit eine Competition gewinnen kann. Aber nein, er macht alle auf einmal.
Ja, also wir wissen auch nicht.
Ja, genau. Wir machen 64 Kilobytes, wir haben viel Platz, wir wissen nicht. Falls jemand von euch letztes Jahr, das ging so ein bisschen im Internet rum, das Boot Chess gesehen hat, also er hat ein Schachprogramm geschrieben, gegen das man spielen kann, das in einen MS-DOS Boot Sektor passt. Das ist derselbe Mensch.
Okay, dann
ab so einem Platz
zum Amiga gehen vielleicht.
Ja. So, wie machen wir weiter? Jetzt haben wir alles, was wir gezeigt haben, bisher lief auf PCs. Also die meisten Demos und 64Ks und so weiter laufen unter Windows, schlicht und ergreifend, weil da die Spieletechnologie und die Kompressortechnologie am besten ist. Aber wir haben hier auch noch diese andere Maschine, die aus historischen Gründen in der Demoszene wichtig war und immer noch ist. Und zwar der Commodore Amiga. Genau, ihr glaubt nicht, wie viel auf Demo-Partys geschrien wird. Demo-Coding, ja? Und dann Demos. Und Demo-Schulden. Also das hier ist ein emulierter, leider haben wir keinen echten, aber es ist ein emulierter Amiga 1200, der hier jetzt eine virtuelle Grafikkarte, die es so nicht gibt, auf seinem Zorro 3-Bus stecken hat, die auch Full HD-Auflösung kann und so weiter. In Wirklichkeit ist die größte Auflösung, die so ein Amiga in der Realität machen kann, ist 640x480, aber wir dachten, das tun wir dem Beamer jetzt hier nicht an.
Okay, mit was fangen wir an?
Extravaganza vielleicht?
Ja.
Das ist eine Demo, die letztes Wochenende released wurde, auf der Simulatio Demo Party in Finnland. Und zwar für den Amiga 500, oder eigentlich läuft es generell auf allen Amiga-Modellen, und es ist auch wieder ein Invitation.
Thank you.
Okay, ihr müsst bedenken, das ist eine Maschine aus dem Jahre 1987, die nicht schnell genug ist, um in Echtzeit eine MP3 abzuspielen, die diese Demo rendert.
Ja, und die Leute kommen auf diese Demo-Partys und bringen halt ihre Amigas mit. Also die sind dann da, nicht etwa mit dem Emulator, weil was wir hier machen, ist eigentlich mehr so lame.
Ja.
Sondern die kommen da halt mit den Kästen und coden dann darauf. Und darauf läuft das dann auch. Mhm. So, sollen wir noch eins gucken?
Auf dem Amiga, wenn wir schon da sind. Wir können, also das war jetzt tatsächlich der Amiga 500, der 1987 released wurde. Wir können jetzt etwas zeigen, das auf einem neueren Amiga laufen kann.
Ein bisschen sozusagen.
Also der Amiga 1200 kam, glaube ich, im Jahr 1992 raus. Ist also eine viel neuere Maschine. Normalerweise sind die Amigas, die man auf so einer Demo-Kompo dann als Kompo-Rechner hat, unglaublich geupgradet. Also es wurde dann aus einem aus einem neueren Mac die 68060 CPU rausgerissen, mit einem Adapter auf dem Amiga gelötet und dann irgendwie 128 Megabyte RAM in diese Maschine aus 1992 reingestopft. Außerdem gibt es SD-Karten-Adapter, die so tun, als wären sie Floppies. Es gibt eine große Schattenindustrie von Emulator- und Adapter-Hardware, damit man auch heutzutage mit einem Amiga im Internet twittern kann, zum Beispiel.
Oder allein schon den Output von dem Amiga live halt an einen modernen Projektor füttern. Das ist auch so sehr spezielles Know-how, was halt niemand sonst braucht.
Das Entscheidende an der Amiga-Hardware ist, dass der Amiga nicht das Konzept eines Bildschirmmodus hat. Man kann durchaus jede Scanline eine andere Breite haben und man kann auch durchaus mehrere Programme in unterschiedlichen Bildschirmmodi gleichzeitig laufen haben. Und so ein Beamer ist da sehr, sehr unglücklich mit.
Okay, welches gucken wir?
Last 22?
Ja.
Mercury. Woohoo! Der Mercury gegrüßt.
Cool.
Ja, mag daran liegen, dass der Hellfire bei meinen Eltern schräg gegenüber wohnt. Okay, lass mal wieder zu einer anderen Plattform gehen.
Wenn wir schon kurz beim Thema sind, können wir noch kurz ein bisschen Kontext erzählen.
Ja.
Das mit diesen Greetings und diesen Gruppen funktioniert grob so, dass man ja sowas nicht alleine machen kann, weil man braucht so spezielle Technik-Skills irgendwie. Wenn man jemanden hat, der weiß, wie man Musik macht, die gut klingt, hilft es. Und wenn man jemanden hat, der oder die weiß, wie man Grafik macht, dass man keinen Augenkrebs bekommt, ist auch. Und dass es alles dieselbe Person ist, ist halt natürlich sehr unwahrscheinlich.
Es gibt den Begriff der Coder Colors. Saturiertes Rot, Grün, Blau gleichzeitig zum Beispiel. Wer coden kann, kann keine Farben, ist ein grundlegendes Axiom. Es gibt sehr wenige Ausnahmen.
Ja, also wir versuchen es, aber ja. Und deswegen findet man sich halt eben in diesen Gruppen zusammen. Und die Gruppen stehen halt in einer freundschaftlichen Konkurrenz zueinander. Früher in der Anfangszeit der Szene war das auch nicht unbedingt so freundschaftlich und war auch mal...
Soll ich die Geschichte erzählen, wo DDT in Norwegen verhaftet wurde mit dem Dynamit?
Selbstverständlich.
Es war irgendwie im Jahr 1985, als die Demoszene sich mehr oder weniger vollständig auf dem C64 abspielte und DDT aus Finnland fuhr zu einer Demo-Party nach Norwegen, um einer verfeindeten Gruppe die Autos zu sprengen. Er verbrachte dann ungefähr einen Monat in einem norwegischen Gefängnis und durfte das Land die nächsten 20 Jahre nicht wieder betreten. Jetzt darf er es wieder.
Ja, genau. Das Gegenteil von Greetings nennt man Fuckings. Das wäre sowas
zum Beispiel. Das passiert gelegentlich.
Ja. Genau. Das ist aber inzwischen ist es alles viel, viel flauschiger und inzwischen sind Leute auch mal in mehreren Gruppen gleichzeitig Mitglied und machen hier mal was und da mal was. Und das wäre vor 20 Jahren irgendwie nicht gegangen, da wäre man rausgekickt worden oder sowas.
Ja. Ja, wir können hier raus, Alt haben, oder du kannst F12 drücken, das beenden. Es verbraucht aber trotzdem immer noch einen kompletten CPU-Kern im Hintergrund. Aber
ja, dann machen wir es weg.
Ja.
Okay.
So, machen wir jetzt weiter.
Dann
den Spektrum. Ja. Okay, der ZX-Spektrum. Das ZX-Spektrum ist eine großartige Maschine. Es ist ungefähr, ich weiß nicht, falls ihr einen C64 kennt, der ZX-Spektrum kam ungefähr zur gleichen Zeit raus, war aber eigentlich in jeder Hinsicht dem C64 unterlegen. Was jedoch passierte war, dass in der damaligen Sowjetunion keine Homecomputer existierten, bis irgendwann ein Spion die Baupläne für die Z80-CPU klaute. Das heißt, die Z80-CPU war ungefähr die einzige in der Sowjetunion verfügbare Homecomputer-CPU und jeder, der in Russland einen Computer hatte, hatte einen ZX-Spektrum-Klon. Und die Russen haben nie aufgehört, Demos für den ZX-Spektrum zu machen.
Also insbesondere alles, was wir heute Abend zeigen, sind alle Sachen seit der letzten GPN, also aus den letzten 365 Tagen. Mhm. Auch das, was hier auf der ganz alten Hardware läuft insbesondere. Also das ist das, was die Russen jetzt im letzten Jahr gemacht haben.
Ja. Russische Demo-Partys enthalten für jede PC-Demo ungefähr 5 ZX-Spektrum-Demos. Und dann gibt es, die Russen sind noch mehr so, dass sie sich ihre Autos in die Luft sprengen. Und
ja,
dann gibt es erweiterte Spektrums mit irgendwie FPGAs drin und wo sich dann lauthals darüber gestritten wird, ob das denn noch ein Spektrum ist. Und dann gab es letztes Jahr auf der Dihalt-Party in Nizhny Novgorod ein Entry, das diese FPGAs gebrickt hat. Einfach damit das Ding nur noch ein klassischer Spektrum ist. Und hervorragend.
Ja, also auf jeden Fall total gutes Theater, ja, also wenn man es von außen anschaut.
Im Endeffekt, das ist jetzt auf jeden Fall eine Plattform aus dem Jahre 1981 oder sowas, die nur Textmode kann. Beachtet, diese Plattform kann nur Textmode. Man hat jedoch die Möglichkeit, das Character Set im Speicher umzuprogrammieren. Man hat aber immer nur eine Vorder- und eine Hintergrundfarbe pro Buchstabe. Das müsst ihr jetzt im Hinterkopf halten, wenn ihr das anguckt.
Genau, also wenn man natürlich sowas ganz Grobes sieht, dann ist das natürlich ein Buchstabe, der einfach nur ganz ausgefüllt ist. Aber manchmal sind auch Sachen, die sehen halt aus, als ob das ja gar nicht geht. Und das ist natürlich Sinn der Sache.
Genau.
Es ist sehr russisch. We'll be right back.
Ja, sehr, sehr typisch. Sehr typisch russisch an diesen Demos ist auch, dass sie entweder politische Meinungen verbreiten oder irgendwie sehr depressive Inhalte haben und teilweise auch Plattenbauten.
Ja, manche von denen sind auch einfach extrem anstrengend. Das ist auf jeden Fall eine der deutlich besseren.
Ja, der YM2149 Soundchip in diesem ZX Spektrum ist auch so, wenn man nicht absolut genau weiß, was man damit tut, erzeugt man Ohrenkrebs, zwangsweise.
Okay.
So, gehen wir zurück zum PC vielleicht?
Ja. Zu welchem davon? Ach übrigens, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne auch zwischenrein oder sowas.
Wir sind ja hier.
Ist auch nicht so, dass wir einen richtigen Plan hätten, den ihr durcheinander bringen könntet oder sowas. Wir haben
einfach Demos.
Ja.
Der Zeichensatz wird höchst, also ich habe selbst noch keine ZX Spectrum Demo geschrieben, aber der Zeichensatz bei so einem Ding ändert sich jeden Frame. teilweise kann man den Zeichensatz auch pro Scanline wechseln. Ja, wobei die eine Megahertz CPU in dieser Kiste nicht schnell genug ist, um ihn in jeden in jeder Scanner zu wechseln.
Da war noch eine Frage. Die Größe von den Amiga und auch von der Demo jetzt, was? Die Frage war nach der Größe von den Sachen. Ich glaube, das war nicht beschränkt.
Zumindest die eine Amiga-Demo mit dem Zug, die wir gesehen haben, die Last Train to Danzig, war glaube ich 11 Megabyte groß. Also auch da heutzutage sowieso die Leute alle SD-Kartenadapter in ihren Amigas haben, ist das alles kein Problem. Der ZX Spectrum hat kein Speichermedium in dem Sinne. Er hat einen Audioeingang, wo man von Kassette. Ja, ihr habt das richtig gehört. Von Kassette, also heutzutage einfach ein Soundkartenausgang, die Sachen mit 300 Baud reinstreamen kann. Die müssen aber halt ins RAM passen. Das Ding hat nur 48 Kilobyte RAM.
Genau. Es gibt aber insbesondere für den Amiga dann halt auch wieder mehrere Unterkategorien. Also man hat gerade auf der Revision zum Beispiel jetzt dann halt auch eine Amiga 4K Competition zum Beispiel.
Haben wir da was?
Ich glaub, nee, da aus der haben wir, glaube ich,
gar nicht da. Ja, nicht so toll. Doch, ich glaube, wir haben für den Amiga von Decadence irgendwas.
Ich habe es schon zugemacht.
Ja, können wir euch nachher noch zeigen, was auf dem Amiga an 64K sein kann.
Genau.
Machen wir eine Demo, oder?
Wieder. Ja, wollen wir hier so zum Runterkommen was Entspanntes machen?
Ja.
Genau, sollen wir da kurz die Vorgeschichte erzählen?
Wir können die Vorgeschichte erzählen.
Ja, wir sind auf eine Demo-Party angekommen in Dänemark, und zwar so am nördlichen Zipfel.
In Aarhus.
Ich kann es nicht aussprechen.
Aarhus.
Wie auch immer. So wie das Ding heißt hier.
Jetzt ist die Sache allerdings, Kupe wohnt hier in Karlsruhe, ich wohne in Helsinki, wir sind beide mit dem Auto gefahren. Falls ihr euch die Topografie von Europa so vorstellen könnt, von Helsinki nach Dänemark fahren, dauert eine Weile. Und wir kamen so ungefähr an Mitternacht völlig fertig dort an.
Genau, also du auf jeden Fall fertiger als ich.
Ja, aber die anderen Finnen haben alle gesoffen und ich musste fahren.
Jedenfalls, wir kamen halt total spät an und wir wollten halt unbedingt ein kleines Release machen. Und wir waren auch nur zu zweit und unser Musiker hatte einen kleinen Track für uns gemacht, irgendwie so 2,5 Minuten oder sowas. Und wir hatten damit quasi so 24 Stunden oder so.
Wir waren aber total fertig und hatten keinen Bock, Code zu schreiben.
Und dann haben wir uns überlegt, wir verbieten uns einfach auch nur eine Zeile Code zu schreiben, schauen, was wir haben und machen damit irgendwas. Also kleben diesen Track da rein und...
Und der aktuelle Zustand unseres Demo-Tools in dem Moment war, wir hatten gerade das Materialsystem ein bisschen überarbeitet fürs Rendering und wir hatten so eine Testszene mit irgendwie so Testobjekten, die einfach seltsame Kanten und Formen hatten, damit wir gucken können, ob die Materialien überall gut aussehen.
Ja, und ob die Beleuchtung funktioniert und so. Und dann haben wir halt die nächsten 24 Stunden damit verbracht, aus dieser Materialtestszene was zu machen, dem man möglichst nicht ansieht, was es ist.
Das ist jetzt auch nicht als Mercury-Release, weil der Rest von Mercury nicht beteiligt war, sondern wir haben uns dann schnell einen Gruppennamen aus dem Demo geschüttelt. Ja, aus dem Ärmel geschüttelt.
Genau. Ja, und man sieht halt auch, die Musik ist jetzt hier halt ein Org-File, was einfach dabei ist. Der Rest ist aber halt auch jetzt nicht so wirklich groß.
Also wir haben nicht auf die Größe geachtet, es kam 117 Kilobyte raus.
Genau. Also ein gutes Stück davon ist halt der Org-Player, um halt das Org abzuspielen. Und so. Ja, also es hat niemand gemerkt.
Nein, tatsächlich, also das können wir jetzt, das ist älter als ein Jahr, deswegen zeigen wir das nicht.
Haben wir letztes Jahr auch gezeigt.
Haben wir letztes Jahr gezeigt. Es gab eine Demo von Conspiracy namens Offscreen Colonies, wo jede Szene Greetings enthielt, immer ein Wort dabei. Und wir hatten halt das hier gebaut und es war irgendwie fertig und es war uns aber zu langweilig. Und dann haben wir entschieden, jeder Szene einen Namen zu geben. und haben uns Namen ausgedacht und dann waren die aber auch blöd. Und dann haben wir einfach zu jedem Namen frei assoziiert und das steht auf dem Bildschirm drin.
Was für ein Still?
Ja. Wir haben hier eine weitere Demo, die, wenn man sie auf YouTube anguckt, absolut unmöglich ist. Also der komplette Codec-Killer schlechthin.
Ja.
Der Pixtour, der primäre Toolcoder von Still, wollte mal was mit Aliasing machen. Also nicht Anti-Aliasing, sondern mit Aliasing. Das ist jetzt irgendwie 5 Megabyte groß oder so.
Also, ihr könnt ja mal versuchen, das auf YouTube anzugucken, aber man kann es auch einfach lassen, weil da ist, ja. Das ist halt auch tatsächlich so ein wirklicher Vorteil, den man nicht anders haben kann, als wenn man sowas programmiert, weil, dass man es so auf einem Beamer darstellen kann, das geht einfach nicht mit einem Videocodec encodiertem. Es geht einfach nicht.
Wir haben noch eine zweite Demo von derselben Gruppe aus derselben Competition, lustigerweise. Ja. Denn das ist jetzt ein perfektes Beispiel für, wie sich Gruppen aus Leuten mit unterschiedlichen Skills zusammensetzen und die Resultate halt sich sehr stark unterscheiden können. Das war gerade eine Demo, die primär von einem, wie man vielleicht sehen kann, von einem Coder angetrieben war.
Naja, eigentlich ist er nicht Coder. Er ist eigentlich in erster Linie Grafiker und hat dann ein bisschen das zunehmend umgesattelt.
Und umgekehrt ist er Architekt.
Richtig.
Was man in der Demo vielleicht auch gesehen hat. Und jetzt, die andere Demo war jedoch von einem anderen, aus derselben Gruppe, von Alex. Der ist, Grafik-Animator, er hat die Teile der Spezialeffekte für District 9 gemacht und solche Sachen. Falls ihr das Du bist Terrorist-Video kennt, von Alexander Lehmann, von dem Menschen.
Genau.
Und das ist jetzt eine völlig andere Demo mit demselben Tool.
Können wir das Licht wieder ausmachen, bitte?
Und das ist jetzt gerade ein guter Hinweis gewesen. Die eVogue ist eine Demoparty, die eigentlich die nächste Demoparty, die in Deutschland stattfindet.
Und sowohl räumlich als auch zeitlich.
Ja, und zwar in Köln im August. Und falls ihr mal Lust habt, eine Demo-Party zu sehen, die nicht mit einer CCC-Veranstaltung kollidiert, kommt zu Evoke nach Köln.
Genau. Die Evoke ist auch insofern ganz cool, als dass sie halt eine sehr angenehme Größe hat, weil es nicht ganz so groß ist wie die Revision. Ist vielleicht für die erste Demo-Party, zu der man geht, vielleicht cool. Ist mitten in Köln, das heißt, es ist gut erreichbar und ist sehr angenehm. Im Sommer ist auch immer draußen was und wird gegrillt und sowas. Also es war auch meine erste Demo-Party. Ich kann es als erste Demo-Party empfehlen.
Sehr gut.
Ja, genau. Das ganz am Ende war auch das aktuelle Evoke-Logo. Und die Evoke hat die Tradition, dass sie Logos hat, wo man das Wort Evoke nicht lesen kann, weil es irgendwie verdesignt ist.
Und dann ist der Trend, es falsch auszusprechen, so wie man es liest. Deswegen heißt es diesmal Elke. Es gab auch schon die Zwogt. Und die Fucke.
So, wir machen jetzt was wir bei der Demoshow hier noch nicht gemacht haben. Nämlich wir schauen eine fast vollständige Competition. Und zwar bei der Revision, der besagten größten Demo-Party, war die 64K-Competition dieses Jahr gut.
Scheiße gut.
Ja, die war, genau. Von den 6 Entries wollen wir 4 Stück zeigen.
In welcher Reihenfolge kamen die denn damals?
Das weiß ich gerade gar nicht mehr.
Total Control zuerst.
Ja, genau. Fangen wir damit an. Das ist ein bisschen ein Mysterium, dieses 64K, weil man weiß nicht, wer es gemacht hat.
Ja,
also ich weiß es nicht und ich kenne niemanden, der es weiß.
Genau, die Beam-Slide sagt Unknown, sagte auf der Party, bevor es gezeigt wird, ist immer ein Slide, wo drauf steht, das von dem, Greetings oder was auch immer. Da stand halt Unknown. Und niemand weiß, von wem es ist, aber es ist verdammt gut. Und ich glaube, hast du den dritten Platz gemacht? Hast du den vierten Platz gemacht?
Dritten, glaube ich, ja.
Hat es gemacht. Und ja, aber schaut selbst. Bei anderen Partys hätte dieses Release durchaus die Competition gewonnen. Ja.
We'll be right back.
Ja, das war auch wieder 64 Kilobyte und das war eine große Menge Content für 64 Kilobyte. Und wir haben nicht die geringste Ahnung, wer diese Leute waren. Und
woher sie gekommen sind,
wohin sie gehen.
Genau. Wer den Preis mitgenommen hat,
ja,
irgendjemand muss ihn haben, ich weiß es nicht, ich habe nicht aufgepasst.
Aber das Entscheidende war, dann kamen halt noch mehr Entries. Also es war irgendwie, ich meine, wir wussten, dass wir eins noch haben würden, aber wir wussten nicht, wer sonst noch eins haben würde. Und als nächstes kam dann dieses hier von der Gruppe Artificial. Artificial, sagt mal yay. Sie sitzen dort.
Genau. Also die Reihenfolge, in der die Sachen auf der Party gezeigt werden, ist üblicherweise halt auch so, dass man nicht das, was man als Organizer für das Coolste hält, gleich am Anfang zeigt und dann das Pulver verschossen hat, sondern man versucht es so anzuordnen, dass es irgendwie noch aufsteigende Spannung, ein Spannungsbogen oder ein i-Tüpfelchen oder sowas irgendwie gibt. Und wir zeigen die Sachen jetzt einfach in der Reihenfolge von der Competition, wie es gezeigt wurde.
Oder wie wir uns daran erinnern.
Ja, das.
Also, weiteres 64 Kilobyte Artificial.
Thank you.
So, als nächstes, wir hatten ein Release gemacht und wir wussten nicht, werden wir als letztes gezeigt, das ist immer ein gutes Zeichen, werden wir als vorletztes gezeigt und als nächstes kam die Beams Lab Art von unserem Release.
Und wir wussten, dass es noch ein weiteres geben würde, weil wir uns monatelang vorher mit Conspiracy gegenseitig geärgert hatten, dass wir jeweils ein viel tolleres Release hätten als die anderen.
Sie haben uns Screenshots geschickt, wir haben ihnen Compiler-Fehlermeldungen geschickt.
Ja, insofern...
Wir wussten, wie man auf Englisch sagt, they're bringing out the big guns.
Genau. Aber halt dann nicht viel mehr. Und dann kam natürlich das Beamslide, was gesagt hat, die Organizer wollen deren als letztes zeigen. Ja, wir
dann
schauen...
Dann aber zuerst mal das, was wir gemacht haben.
Genau, also...
So sieht es aus, wenn wir the big guns aufhören.
Thank you.
Wir beide haben gerade sehr skeptisch auf diesen Bildschirm geschaut. Ich habe seit der Demo-Party den Grafiktreiber geupdatet.
Und mindestens zwei Szenen hatten nicht funktionierende Partikeleffekte.
Richtig. Also es sah ein geringfügig anders aus, als es aussehen sollte. Und ich glaube, wir müssen da ein bisschen debuggen.
Es ist bestimmt Nvidias Schuld.
Bestimmt.
Letztes Mal war es Nvidias Schuld.
Okay.
Ja, also wir sind immer noch in 64 Kilobyte. Und als unser Demo durch war, starten wir und alle 1000 Leute gebannt auf den Big Screen. Und als nächstes passierte das hier.
Man beachte, sie drücken einem noch hier rein, dass sie noch ein bisschen Platz für so ein Icon hatten.
Und wenn man startet, hat man auch erst noch so einen Startdialog, wo man so auch einen Facebook-Button hat.
Thank you.
Ja, darauf war niemand inklusive uns mental vorbereitet. Und ja, wir waren 100% sicher, dass wir gerade das beste 64 Kilometer aller Zeiten gesehen hatten. Und dass wir, dass es haushoch gewinnen würde.
Aber, was passiert ist,
dass betrunkene Leute auf der Party lieber Raumschiff, also Weltraum und Bombastik als das hier mochten, aber nur einen winzigen Hauch, denn nach einer Competition gibt es auf jeder Demoparty immer ein Voting, also man hat so ein webbasiertes System, wo man 1 bis 5 Sterne abstimmen kann, und am Ende hatte Conspiracy 1188 Stimmen und wir 1190.
Also genau, also irgendwie 1800 Votes insgesamt und genau 2 Votes Unterschied. Mhm. Ja.
Wir haben dann entschieden, Ihnen eine Vote zu schenken und es als unentschieden zu deklarieren und müssen es nächstes Jahr leider wieder tun.
Ja, aber den Award haben wir natürlich trotzdem gerne nach Hause genommen.
Das Bier ist schon wieder leer.
Ich habe noch ein bisschen.
Ach so.
Hier ist auch noch ein volles für den Öffner, finde ich.
Ja, zum Öffnen.
Ja, genau. Die Orga hat dann nach der Competition erstmal eine ungeplante kurze Pause gemacht, weil die Leute sich erholen mussten. Und die Orga selbst einen Drink brauchte, wie sie sagte. Und danach kam halt irgend so eine Oldschool-Geschichte, die ich überhaupt nicht mitbekommen habe, weil ich total durch war und mit den Conspiracy-Leuten vor die Tür an die frische Luft musste.
Der Gargay von Conspiracy hat übrigens sowohl unser als auch deren Release aufgenommen. Das gibt's auf YouTube. Müsst ihr mal einfach nachsuchen.
Genau, also da gibt's so halt wie er vorne in der Menge. Also man muss sich vorstellen, man hat einen Raum, der ist deutlich größer als dieser hier. Und da sind halt so knapp 1000 Leute drin und die gucken dieses. Und die sind viel, viel lauter als ihr. Und teilweise betrunken.
Was heißt teilweise?
Ja, Entschuldigung. Und viele von denen machen das auch und so weiter. Und die Leute, die das gemacht haben, sitzen da alle und haben total Adrenalin und fragen sich, finden die das gut, was wir gemacht haben? Läuft es überhaupt? Crasht es?
Und wir saßen halt vorne direkt neben Conspiracy.
Genau. Und er hat das halt gefilmt mit seiner kleinen Kamera, die er, also mit so einer Kamera, so einer Handheld-Kamera, die er dabei hatte. Und das halt dann mit der Audience-Reaktion halt ins Netz gestellt. Das heißt, die Bildqualität für das, den Inhalt auf dem Screen ist natürlich nicht so top, wie wenn man es direkt anguckt. Aber so für die Atmosphäre kann man das echt empfehlen, wenn man sich fragt, wie denn so eine Demo-Party so ist.
Ja, okay. Das war ziemlich großartig an Ostern. Nächstes Ostern könnt ihr in Betracht ziehen, mal nicht zum Easter Egg zu gehen und vielleicht sowas mal anzugucken. Also Jetzt, falls ihr den Easter Egg organisiert, bitte geht zum Easter Egg. Lasst eure Mitorganisatoren nicht allein.
Genau, aber an sich, da kann man halt schon mal hingehen. Und das geht auch relativ lange. Also Ostern ist ja immer die gute Gelegenheit, mal einen Tag länger irgendeine Veranstaltung zu machen. Und deswegen ist an Ostern halt auch immer die große Demo-Party sozusagen. Wenn man da mehr Competitions haben kann, sie auf ein bisschen mehr Tage verteilen. Und da passieren dann all die guten Dinge.
So, jetzt hatten wir erstmal wieder genug 64K.
Habt ihr denn Wünsche, was wir noch machen oder was wir gucken? 64 Grams haben wir gar nichts.
Es gab eine extrem wirklich saugute, die ist aber 15 Minuten lang. Wir haben gedacht, nee. Hold and Modify. Es wurde Hold and Modify gerufen. Letztes Jahr war die 30 Jahre Amiga-Feier, weil der Amiga, Commodore Amiga vor 30 Jahren released wurde, und die Assembly-Demo-Party in Helsinki stand voll unter dem Motto Amiga. Die Oldschool-Competition dort ließ nur Amiga-Entries zu, und auch in der PC-Demo-Kompo gab es dieses Entry. Hold and Modify bezeichnet eine Art, dem Amiga-Grafik-Chip größere Farbtiefe zuzuweisen, da man in einem Bit sagen kann, ob man einen neuen 4-Bit-Wert setzen oder den letzten 4-Bit-Wert um 2-Bit modifizieren möchte, um so mit 6-Bit Farbtiefe zu haben. Das ist der Hold-and-Modify-Mode, der unmöglich zu programmieren ist. Wenn man es kann, sieht es aber gut aus, und das hier ist eine Hommage an Hold-and-Modify.
Genau, also wir sind jetzt wieder, wie man an den Dateigrößen und der Anzahl der Dateien sieht, wieder im unbeschränkten Demo-Land.
Ja, das Tool, das diese Demo rendert, ist übrigens identisch mit dem, das vor 2 Jahren bei dem Eurovision Song Contest die Hintergründe der Bühne gerendert hat, weil nämlich diese Demo-Gruppe, also halt insbesondere Smash von Fairlight, das als Beruf macht, für so Events Dinge zu rendern. Und das ist dasselbe Tool.
Genau.
Deswegen hat es jetzt in seinem Startup-Menü unten auch ein Webcam-Auswahl-Ding, wo man irgendwelche interaktiven Sachen reintun könnte. Aber in diesem Fall spielt es einfach nur eine Demo. Klick. Tut es?
Vorhin haben wir es getestet, da tat es. Nee, das wäre zu.
Das wäre jetzt ein zu großer Niveau-Drop. Wir dachten, wir zeigen jetzt nochmal ein ausgesprochen gutes 4-Kilobyte-Release. Und zwar gibt es eine Demo-Party, also die meisten Demo-Partys finden in Europa statt, insbesondere A in Deutschland und dann in Skandinavien. Also es gibt eine nächsten Monat, in zwei Monaten in Norwegen, haben wir die Invitation schon gesehen, dann gibt es mehrere in Finnland. Aber es gibt eine Demo-Party in Japan, nämlich das Tokyo Demo Fest, das jeweils im Februar stattfindet. Und es ist immer total unerwartet, was da passiert. Teilweise sind die, manche Jahre sind die Releases alle komplett beschissen. Und dann kriechen irgendwelche Japaner aus ihren Löchern, die unglaubliche Sachen machen.
Ja. Aber alles davon ist immer extrem bunt.
Ja, weil Japan.
Genau. Und ich schätze auch, dass wir dann nicht mehr so ewig machen.
Offiziell sind wir in 4 Minuten fertig, aber wir können mal gucken, wir haben noch ein bisschen.
Wir gucken jetzt erstmal.
Also 4 Kilobyte aus Japan.
Auf jeden Fall die beste Kameraführung, die ich jemals in einem 4K gesehen habe.
Warte mal, was ihr hier noch sehen könnt, wiederum wie bei dem 4K, das wir zuvor gesehen haben, das ruckelte auch schon so ein bisschen, weil auch hier wieder der Trade-off zwischen Größe und Performance war. Hier gibt es noch ein For Future GPUs-Verzeichnis, das ich noch nirgendwo erfolgreich habe ausführen können, aber in wenigen Jahren wird man in der Lage sein, das in noch besser Qualität anzugucken.
Also ich glaube, ich habe es ausgeführt, aber es war halt einfach scheiße langsam.
Ja, ich meine, wir können starten, aber es wird vielleicht so mit ein paar Frames.
Wir starten das mal nur so zum Gucken, was es macht. Wir drücken aber wahrscheinlich gleich Escape, weil erstens haben wir es gerade schon gesehen. Zweitens wird es halt wahrscheinlich echt langsam. Geht.
Ja, bis hier geht's.
Ja, also ich glaube, es läuft ja einfach auf höhere Auflösung und die Tiefenunschärfe ist wahrscheinlich mit besserer Qualität und weniger Gegriesel. Ja, genau, da fängst du schon an.
Ruck.
Ja.
Ja, ihr könnt euch das vorstellen.
Genau, gesehen haben wir es ja gerade schon.
Es ist übrigens eine generelle Regel bei Demo-Competitions, dass die Entries bei einem einfachen Druck auf Escape sich beenden müssen, sonst werden sie disqualifiziert.
Ja, das ist bei manchen wichtig.
Ja. Manchmal werden sie auch einfach so disqualifiziert, aus gutem Grund.
Okay.
Ja, wir können was zeigen, was nicht disqualifiziert wurde, obwohl es hätte disqualifiziert werden können.
Okay, wie sieht's denn von euch aus? Also wir haben jetzt fast 2 Stunden Demos geguckt. Üblicherweise ist danach das Hirn schon so ein bisschen matsch. Wie sieht's denn bei euch aus? Okay.
Ihr habt noch Bier. Gucken wir nochmal.
Ja, sorry, wir haben das Cocoon-Ding noch nicht gezeigt.
Oh, das Cocoon-Ding auf jeden Fall. Die Demo, wo ich mir fast an meiner Grafikkarte die Hand verbrannt hatte. Also man muss dazu sagen, mein Rechner ist offen, damit er auch gut Luft kriegt. Das ist bestimmt der einzige Grund, warum er offen ist und nicht, weil es eine unglaublich weirde Konstruktion ist. Aber ich habe noch nie gesehen, dass meine Grafikkarte so heiß wurde wie bei dieser Demo.
Ja, und es wird auch hier ein bisschen ruckeln, glaube ich.
Das ruckelt ja auch auf der Kompo-Maschine.
Genau, das ruckelt auch während der Party, was halt nicht so gut kommt. Es hat aber trotzdem bei Revision die Demo-Kompo gewonnen.
Wenn man halt so viele Würfel rendert, wie andere Leute Pixel rendern. Das ist halt so.
Ja, aber wir nehmen natürlich trotzdem die volle Auflösung.
Thank you.
So, wir haben gerade beschlossen, dass das jetzt leider genug war. Wenn ihr mehr sehen wollt, müsst ihr halt auf eine Demo-Party kommen. Mhm. Aber habt ihr noch Fragen? Nein? Beantwortet das die Frage? also im Prinzip
war,
ist es.
Was ist das für ein Rechner?
Die Frage war, was ist das für ein Rechner? Im Prinzip ist es eine GeForce GTX Titan Black mit einem Rechner drumherum. Also da ist halt so ein normaler i5 von vor einem Jahr irgendwie drin, und aber halt eine Grafikkarte, die vor 2 Jahren 1000 Euro gekostet hat.
Wir würden uns nicht mehr sowas kaufen, wir haben halt gewonnen.
Ja, kann man leider nichts machen. genau, also wenn man jetzt eine aktuelle Nvidia 89 kauft.
1080.
Ne, die 1080 kann man noch nicht kaufen, aber ja, wenn man eine 89 kauft, ist man ein bisschen besser. Wenn man eine 89 Ti kauft, die man auch schon seit einem halben Jahr kaufen kann, oder seit einem, ist man deutlich besser. Also es ist.
Aber auch deutlich ärmer.
Ja, true, true. Aber im Prinzip hängt es fast nur an der Grafikkarte, also Hauptspeicher und CPU sind mir auch fast egal.
Ich hatte jetzt die letzten paar Jahre auch einfach eine dicke Grafikkarte, eine Nvidia GTX 780, über so einen Frickeladapter an meinem Laptop angeschlossen. Man kann über den ExpressCard-Bus eine PCI Express Lane rausführen und die Grafikkarte darauf anschließen. Das heißt, man hat nur eine PCI Express Lane. Normalerweise will so eine Grafikkarte 16 haben. Der Standard sagt aber, wenn man nur eine kriegt, dann muss man auch mit einer zufrieden sein. Und das funktioniert problemlos, weil unsere Demos halt nichts anderes tun, als am Anfang mal Daten hochladen und dann nur in der Grafikkarte laufen. Sprich, es gibt quasi keine Kommunikation mit der Grafikkarte im Betrieb. Es geht nur darum, was die Grafikkarte selber intern kann.
Ja. Mehr Fragen? Hinten ist Frage. Wie viele Bugs hat so eine Nvidia-Grafikkarte?
Oh, jetzt tolle Geschichten.
Die Bugs sind meistens nicht in der Hardware, sondern im Treiber. Also, womit wir am meisten zu kämpfen haben, sind Bugs im Shader-Compiler tatsächlich.
Wenn zu viele Bezeichner mit den Buchstaben A anfangen, werden sie miteinander verwechselt. Also mussten wir die Bezeichner umdrehen.
Also, das war allerdings AMD.
Ah, das war AMD, ja, okay.
Genau.
Oder wenn man eine Schleife hat, die von einer Fließkommazahl abhängt, wird diese Schleife einfach nicht in den Code eingebaut, sondern ist einfach nicht da.
Das ist aber nicht mehr so.
Ne, das war aber so.
Ja, ja, es gibt häufig mal so Sachen, die so für 2 Monate irgendwie kaputt sind. Also quasi ein neuer Bug kommt rein, irgendwas sieht komisch aus, dann fixt man es und irgendwie 2 Monate später haben sie es dann auch bemerkt und dann geht auch die alte Version wieder oder so. Noch eine Frage? Wie viele Bugs machen wir uns als Feature zunutze?
Das wissen wir selber gar nicht so genau. Also es könnte sein, dass das, was wir da als Partikeleffekte, was jetzt nicht funktioniert hat, dass das aus Versehen ein gut benutzter Bug war.
Genau, also die Antwort ist letztendlich, wissen wir es nicht. Meistens eigentlich nicht. Also meistens ist es nicht der Plan, sich Bugs als Features zunutze zu machen. Also außer halt eigene Bugs. Weil häufig hat man halt irgendwie sowas. Man hat irgendwie einen Parameter, der ist gedacht dafür, dass er zwischen 0 und 1 ist, und man vergisst halt, ihn zu begrenzen, zieht ihn aus Versehen auf minus 5 und es sieht irgendwie gut aus.
Letzte Woche hatten wir so einen Effekt, wenn man das Field of View der Kamera von 60 Grad auf 7200 Grad aufzieht, kriegt man so lustige schwarze Ringe, wo die Raytracing-Rays ins Nichts laufen.
Also hat man lauter so konzentrische Ringe auf dem Bildschirm, sieht total stylisch aus. Ja. Ja. Da hinten ist noch eine Frage. Welche
Grafik-API wir benutzen?
Also wir benutzen als Grafik-API OpenGL.
Und ausschließlich OpenGL, weil ich kann nichts anderes. Kannst du was anderes?
Nee.
Aber prinzipiell ist halt sowohl OpenGL als auch DirectX in der Demo-Simo im Vergleich vertreten. Die ersten Vulkan-Demos tauchen jetzt auf. Es ist noch nicht ganz klar, wie praktikabel das tatsächlich ist. Aber werden wir sehen.
Ja, also man hat halt diese Grafik-APIs, die kommen ja mit dem Grafiktreiber mit. Das heißt, die sind nicht irgendwie speziell und halt, also man wird ja häufig mal so gefragt, das ist ja alles kein Problem mehr, in diesen Treibern ist ja irgendwie so viel Zeug drin und so, aber ist halt nicht so. Man hat halt nur so einen Haufen Bauklötze, aber man muss sich trotzdem alles daraus selber schreiben und bauen. So, hier in der Mitte bitte. Also weiß man im Voraus, mit welchem Version. mit der zu dem Zeitpunkt der Party aktuellen Version des Treibers wird man zu tun haben.
Ja, aber es kann sein, dass am Tag der Party eine neue Treiberversion rauskommt und neue Bugs drin sind. Man weiß halt, welche Grafikkarte und welche CPU in dem Rechner sind, wie viel RAM man hat und sowas. Aber man weiß nicht genau, welche Bugs es gerade gibt.
Ja, aber man kann es herausfinden, indem man auf dem eigenen Rechner den Treiber auch installiert. Und
es ist auch auf der Demo-Party ist es auch typischerweise erlaubt, wenn man ein Entry einreicht mit dem Webinterface, dass man dann mal zu den Organisern hochgeht und sein eigenes Release auf dem Komporechner anguckt. Und wenn es dann da irgendwelche Bugs gibt, dann sind das auch Leute, die sich auskennen und einem normalerweise schon sagen, ja, das habe ich schon bei 3 Releases gesehen, macht mal
ja,
den grünen Kanal kleiner als 1.
Ja. Ja, hier noch eine Frage? Kommt es vor, dass Demos einfach gar nicht funktionieren?
Wir können mit der Treiber-Kaputt-Version von dem ASD-Release eigentlich.
Ja, haben wir nicht da.
Achso, das war ja, stimmt. Schade.
Also.
Es ist sehr selten, dass sie einfach gar nicht funktionieren. Was sehr häufig passiert, ist, dass Dinge komisch sind. Da gibt es eine wunderbare Demo, da könnte man nach googeln. Happiness is around the bend von Andromeda Software Development. Als sie rauskam, sah sie richtig aus, alles war hübsch, alles war schön.
Und unendlich kitschig zwar, aber.
Sehr, sehr kitschig, ja, ja. Wenn man Gitarrenmusik nicht mag, ist auch nicht so ein. Aber ungefähr 2 Monate später gab es ein Nvidia-Treiber-Update und plötzlich waren alle Buffer-Offsets, also alle Render-Buffer um 1 verschoben. Das heißt, die Dreiecke waren jeweils 2 Vertices vom richtigen Dreieck und ein Vertex vom anderen Dreieck. Sprich, alle 3D-Meshes waren komplett verschwurbelt. Es sah viel besser aus als das Original.
Genau. Ja, also meiner Meinung nach hat es auch gewonnen dadurch. Und das wurde dann auf Demo-Partys danach häufig mal gezeigt, einfach weil es cool war.
Meiner Ansicht nach ist das beste Release von der Drum und der Software.
Ja, finde ich auch. Vorne eine Frage? Was sind die Tools, mit denen man so eine Demo baut?
Kannst du mal starten? Das Alte.
Das Alte. Also, es gibt mehrere Antworten auf die Frage.
Eine Antwort ist Texteditor und C-Compiler.
Genau, eine andere ist Visual Studio, weil unter Windows ist es das Ding, was funktioniert. So. Und damit baut man sich dann halt irgendwie sein eigenes Tool. Können wir noch mal kurz den Bildschirm von uns haben? Ah, genau. So, Moment.
Also es gibt prinzipiell nichts Fertiges, mit dem man ein 64-Kilobyte-Release machen könnte. Und es gibt auch nichts zu runterladen, mit dem man sich ein 64-Kilobyte-Release machen könnte. Das muss man halt bauen.
Aber es gibt Dinge, die helfen.
Ja, auf jeden Fall gibt es Dinge, die helfen. Es gibt zum Beispiel Executable-Compressors. Also insbesondere gibt es da K-Crunchy von der Demo-Gruppe Farbrausch. Aber dafür muss man erstmal ein Binary haben, das überhaupt funktioniert, um es dann in den Kompressor zu werfen. Und dann muss man den Virenscanner darüber reden, dass es jetzt kein Virus ist, obwohl es komprimiert ist.
Genau, also hier ist zum Beispiel das Tool, mit dem wir unser Release gemacht haben. Und das Tool haben wir uns halt selber geschrieben. Also das ist halt, sieht man unten so eine Timeline, was halt so, also wenn man After Effects oder so ein Schnitttool bedient hat, sieht halt irgendwie so aus, sieht man so Szenen und da kann man dann so Dinge einstellen und...
Man kann mit der Kamera rumfliegen und Farben drehen und... Ja, soll ich mal hier halten? Ja. Also. Normalerweise, wenn man anfängt, schreibt man das in C++ und kann dann halt ganz schmerzvoll in Header-Files Zahlen bearbeiten und leiden. Und spätestens nach Wochen hat man keinen Bock mehr. Ja, hier seht ihr, wenn man bei Mercury-Demos hinter die Kamera guckt, sieht alles ganz, ganz blöd aus. Aber das ist halt das, was wir geschrieben haben. Im Endeffekt ist das einfach nur ein Tool, das mehrere Shader hintereinander ausführt und alle Parameter, alle Uniform-Values, die man in dem Shader exportiert, kann man grafisch bearbeiten. Mit der Kamera rumfliegen, klickt man auf irgendwelche Farben, kannst du die Sternfarbe einstellen, das ist ein bisschen weiter unten. Particles, ja. Machen wir die Sterne pink. Nee, das muss eins. Ja, okay, das ist die Sternhelligkeit. Im Endeffekt, aus der Sicht dieses Tools gibt es Shader und die haben einen großen Haufen Floating Point Values und das Tool weiß überhaupt nichts, was da gerendert wird, aber man kann halt an Parametern drehen. Und im Endeffekt nimmt es die Floating Point Values, zerschneidet sie in Mantissa und Exponent, kürzt die Mantissa auf 12 Bit, cruncht das alles wieder zusammen und komprimiert es in möglichst kleiner Form und dann, oh, hier kannst du dich mal um 90 Grad drehen. Da sieht man nämlich, dass dieser Fork in Wirklichkeit flache Texturebenen sind. So lange faken, bis es ruhlt.
Ja, also Demoszene hat mehr so mit Bühnenmagie zu tun, so auf eine gewisse Weise. Also man bastelt das halt so hin, lenkt irgendwie die Audience geschickt ab und dann denken die, oh, das, wie krass ist das denn? Das geht ja gar nicht und es geht ja halt wirklich nicht.
Es gibt jeweils zur Revision Demo Party gibt es die Meteorix Awards, das sind die, quasi die Oscars der Demoszene, wo in bestimmten Kategorien Entries ausgezeichnet werden, und da gab es dieses Jahr ein That's Not Possible on This Platform Award, wo man halt Effekte, die so aussehen, als wären sie einfach vollkommen unmöglich, ausgezeichnet hat.
Ja, genau. Also so ein Tool muss man sich dann halt irgendwie schreiben, damit man irgendwie sinnvoll sowas wie Schnitt machen kann, weil wenn man überlegt, man würde im Quellcode irgendwie die Kameraposition eintragen und dann immer wieder 2 Minuten gucken, ob es nach 2:10 gut aussieht oder ob man doch wieder ein bisschen nach unten gucken möchte. Das macht man halt nicht lange.
If time ist kleiner als 1723,
denn... Genau. Also wir haben das auch mal so gemacht und dann hatten wir keinen Bock mehr drauf. Und ja, das war ganz schön schlimm. Viele Fragen.
Ja. Es ist üblich, dass man...
Frage war Verhältnis zu Open Source. Also ist es üblich, dass Dinge open sourced werden?
Es ist erstmal, während man damit arbeitet und während man irgendwie, ich meine, es ist ja in irgendeiner Art und Weise ein Wettbewerb, während man gerade das coole neue Spielzeug hat, nicht üblich, das rauszugeben. Aber sobald man dann irgendwie damit unzufrieden ist, was Neues baut, gibt man es normalerweise rum. Das ist dann zuerst mal normalerweise nicht so, dass man es gleich irgendwie auf GitHub tut und irgendwie jeden zugreifbar macht, sondern wenn dann Leute zu einem kommen und fragen, sag mal, wie macht ihr denn das? Könnt ihr da mal vielleicht euren Tiefenunschärfe-Shader haben und so, dann fängt man an, es zu verteilen, und nach einer Zeit, wenn es genug Leute haben, sagt man, okay, ich tue das jetzt auf GitHub. Also die Demo-Gruppe Farbrausch, die so vor, ich weiß nicht, 5 bis 10 Jahren der große Name in 64 Kilobyte oder generell der große Name war, die haben ihren gesamten Quelltext einfach mal auf GitHub geschmissen. Da kann man dann halt auch nachgucken, wie sie Sachen gemacht haben, man kann sich da inspirieren lassen. Normalerweise kann man nicht einfach Code klauen, weil es so speziell ist, dass es einfach überhaupt nicht funktioniert, wenn man es bei sich integriert. Aber nach einer Zeit landen die meisten Sachen dann schon auf GitHub, wenn sie cool sind.
Ja. Also hier, wenn wir überlegen würden, dieses Ding zu veröffentlichen,
oh Gott.
Genau, wir hätten halt total Angst, dass wir irgendwie Support machen müssten. Und das geht halt überhaupt nicht. Ja. Weil es ist halt schon, es gibt 2 Leute auf der Welt, die dieses Tool bedienen können. Und das sind wir beide.
Ja.
Und unser Grafiker kann es in diesem aktuellen Zustand schon nicht mehr komplett bedienen.
Stell dir vor, jemand kommt her und fragt, sag mal, dieser Bezeichner, deine Oma klaut bei Kick. Was bedeutet der eigentlich? Das ist tatsächlich ein wichtiger Bezeichner in diesem Tool. Das ist das End-Enum-Value für die Anzahl der möglichen Interpolationen, die Parameter haben können.
Okay, weitere Fragen? Da hinten bitte. Wenn wir die 64K-Grenze erreichen wollen, von oben und von unten. Verschieden, das war das erste Release, wo wir es von oben erreicht haben. Also wo wir quasi crunchen mussten. Und also wir hatten quasi Dinge, die wir wollten, und dann waren wir bei, ich weiß es nicht mehr.
68 oder 72 sogar.
Ja, genau, sowas irgendwie. Und dann haben wir halt Sachen rausgeschmissen, die wir überhaupt nicht brauchten. Dann war es immer noch zu groß. Und dann haben wir Sachen rausgeschmissen, die angefangen haben, ein bisschen weh zu tun. Und irgendwann ging es dann halt.
Ja. Ja. Aber normalerweise, also die letzten paar Jahre war es meistens so, dass wir am Ende halt bei 54 oder 59 Kilobyte waren, und dann haben wir halt einfach released. Teilweise in irgendeinem Release war dann noch ein anderes Release mit drin.
Ja, oder wir haben irgendwie Kommentare in dem Shader-Code, der ja auch mit reingepastet ist, ins Binary Kommentare drin gelassen oder sowas, ist auch schon passiert. Da hinten die Frage bitte. Lesen wir Maschinencode von anderen Gruppen? Das Gute ist, man muss, seit ganz viel auf Grafikkarten passiert, nicht mehr Maschinencode lesen, weil diese Shader sind quasi einfach Programme, die man dem Grafikkartentreiber als Text gibt. Das heißt, man schreibt ein Stückchen ASCII-Text und die Executable gibt dem Grafikkartentreiber den Quellcode, und den kann man halt zwischendurch abfangen. Das heißt, an den kommt man auf jeden Fall ran. Der ist halt nicht unbedingt lesbar, weil er natürlich klein sein muss für ein 64K. Und das heißt, die Variablennamen haben alle nur 1 bis 2 Buchstaben und es hat keine Zeilenumbrüche mehr. Und das ist deswegen, also hat man halt was, womit man vielleicht was anfangen kann, vielleicht auch nicht.
Also technisch gesehen lesen wir keinen Maschinencode, es ist aber genauso kompliziert.
Aber tatsächlich machen wir es nicht häufig, hin und wieder schaut man halt mal so rein, aber so häufig ist es irgendwie gar nicht. Jetzt
glaube ich vor 2-3 Jahren mal.
Ja, ich glaube, ich habe...
Horology.
Ja, da, stimmt, ja. Das war's. Ja, da haben wir mal ein bisschen reingeguckt. Okay, waren noch irgendwo weitere Fragen, glaube ich? Da hinten bitte. Was war? Bitte nochmal.
Ah, ist es erlaubt, Ressourcen zu benutzen, die im System vorhanden sind? Im Prinzip ja. Also die Bedingung sagt halt jeweils, je nach Party, die Komporegeln, auf dem Komporechner ist ein Windows 8 installiert, ihr könnt alles benutzen, was da ist. Und als das erste Mal, ich glaube, als Windows 7 rauskam, gab es ein 4K, das halt so eine Beispiel-Mediendatei zerschnitt und als Samples für den Synthesizer benutzt.
Ich glaube, es war Windows Vista und deswegen kann man es nicht mehr angucken.
Ja, das kann sein, ja.
Also das hat halt,
von Keyboarders.
Genau, das hat sich halt den Soundtrack aus so Soundschnipseln von so einem Beispiel, was da halt für den Media Player oder so dabei war, den Soundtrack zusammengebastelt. Was irgendwie deswegen einen Soundtrack hatte, der halt für 4K ziemlich cool war und war auch ein schöner Hack irgendwie. Aber ist jetzt halt deswegen ein bisschen schwierig anzugucken inzwischen.
Also wir benutzen sowas primär nicht. Das Einzige, was wir benutzen, was schon seit allen mir bekannten Windows-Versionen dabei ist, ist die gm.dls-Datei. Das ist nämlich die Sample-Library für MIDI-Dateien. Es ist zwar relativ schön und einfach mit einem Synthesizer irgendwie so Synthesizer-Klänge zu erzeugen, aber Schlagzeugeffekte sind halt schwer. Und in dieser MIDI-Datenbank sind halt schlechte Schlagzeug-Samples drin. Und man nimmt die schlechten Schlagzeug-Samples und filtert sie noch ein bisschen, kriegt dann gute Schlagzeug-Samples.
Ich glaube, wir haben das hier nicht gemacht, aber prinzipiell... Ja,
das hat halt kein Schlagzeug.
Ja, ja. Genau. Aber prinzipiell ist das was häufiger mal passiert, ja. Okay, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Demo-Party.